Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Und wir nehmen auf.
Wir nehmen auf. Wunderschönen guten Tag. Gott zum Gruße. Ich sage jetzt ganz oft am Telefon.
Ah, ja.
Gott zum Gruße.
Wird das jetzt auch was für unsere NachtschwärmerInnen? Eine Begrüßung.
Ja, ist mir zu sakralisiert, aber irgendwie finde ich Gott zum Gruße so eine schöne Begrüßung.
Ja, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also, hallo liebe Nachtschwärmer, willkommen zu einer neuen Folge von Okkult, der Mystery Podcast. Ja. Ich traue es mir hier fast gar nicht sagen. Sage ich es jetzt als letzter Folge oder schon die davor? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich sage schon lange, dass ich so eine große Folge vorbereitet habe. Ja, es wird wieder nichts. Aber nicht, weil sie ist schon fix fertig, es ist eigentlich alles gut. Nur sie ist so riesig. Und wir sind ja schon wieder im Verzug mit der Produktion, dass ich mir dachte, ich nehme wieder eine Folge, die ich vorziehe, die leichter in der Umsetzung ist, als wie die. Also es wird sich wahrscheinlich nochmal verzögern.
Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Unsere Nachtschwärmerinnen verzeihen es uns, mit Sicherheit.
Ja, und damit sie eben nicht noch länger warten müssen, dachte ich mir, gibt's heute.
Außerdem, man muss sie eher ein bisschen angeilen. Das ist schon okay. Die sollen sie verzehren danach.
Und ich habe mir schon gedacht, wir sind ja ein Mystery-Podcast und ich finde unsere Erscheinungsdaten sollten eben so mysteriös.
Ja, finde ich gut.
So.
Willst du gelten, mach dich selten.
Ach ja, genau. Ja, wobei ich würde ja gern, dass wir mehr produzieren und schneller.
Ja, eh, aber es ist, du schupfst da eh schon so viel Hacke, das ist eh faszinierend. Mhm. Also alles gut. Entspannt euch da draußen ein bisschen, es bleibt trotzdem leiwand.
Das stimmt. Danke, Tommy. Und übrigens, unsere erste Spukermittlung, das habe ich jetzt ganz vergessen, dir zu erzählen, ist schon geplant. Ich weiß schon wohin, ja.
Halleluja. Wir haben übrigens auch ganz kurz, was mir einfällt, sehr viel guten Input gekriegt, was das Thema Horrorfilme betrifft. Ich habe schon vorgesichtet. Vielen Dank für all die Kommentare und DMs, die eingegangen sind. Ich habe eine Shortlist gemacht, Sebi. Jetzt brauchen wir nur mehr einen Termin. Aber ich habe 3 Filme ausgesucht. Und ich habe mir die Trailer angeschaut und ich habe mir fast angespielt. Also da waren schon. Also es ist so, 2 so Psycho-Horrorfilme sind es. Und auch so extrem grindiger Splatter-Movie ist mit dabei.
Gehört aber auch dazu.
Die Frage ist, wie wird denn das Setting sein?
Das müssen wir uns noch überlegen. Okay. Darauf werden wir noch zu reden kommen. Aber das passt ganz gut, dass du das jetzt erwähnt hast, weil ich wollte sowieso heute mal ein riesiges Dankeschön mal wieder an euch aussprechen.
Lob sie nicht zu viel.
Ja, stimmt. Das Zucker, die Peitsche ist dann was anderes. Wir bekommen ja wirklich viele Nachrichten und auch einige Geschichten, die uns zugesendet werden von Erlebnissen. Und wahrscheinlich werdet ihr bemerkt haben, nicht viele davon haben bis jetzt irgendwie das Licht der Podcast-Welt bei uns erblickt. Aber wir bekommen sie, wir lesen sie, wir freuen uns unglaublich darüber. Aber wir kommen einfach nicht hinterher. Aber sie werden kommen. Und es bedeutet uns richtig viel, dass ihr das macht.
Also ich freue mich wirklich über jede Nachricht. Voll. Jedes Mal, wenn das Handy bimmelt und da sehe ich Okkult, Insta, ist wieder was reinkommen. Und ich freue mich wirklich jedes Mal sehr, sehr. Also hört es nicht auf damit, seid cute.
Ich auch und das wollte ich nochmal anstoßen. Aber eben, heute habe ich eine dieser Geschichten mitgebracht, die uns zugesendet worden sind.
Ja?
Ja, und zwar von einem männlichen Nachtschwärmer.
Mhm. Eine Spukmaus.
Genau, eine Spukmaus ist uns zugesendet worden. Und zwar vom lieben Fährmann. Und der erinnert sich an seine erste Schlafparalyse.
Oh.
Und ich dachte mir, das ist ja auch ein guter Zeitpunkt, um nach langer, 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 langer Zeit mal wieder eine Folge zu der Reihe Die Schlaflieder des Nachtalbs zu machen.
Haben wir lang nicht mehr gehabt.
Haben wir lang nicht mehr gehabt, obwohl ich noch so viele Erlebnisse habe. Aber irgendwann ist das irgendwie ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Hier taucht's wieder auf. Wir werden uns zuerst mit seiner Geschichte befassen, die wirklich ein sehr eindringliches Erlebnis ist. Und danach dachte ich mir, werden wir gemeinsam kurz in die USA und natürlich in die 80er reisen, meine Lieblingszeit, wo Dutzende junge Männer plötzlich und unerklärlich im Schlaf starben.
Jesus.
Passend irgendwie zur Schlafparalyse, hat auch damit zu tun, also es ist nicht ganz out of context. Und dann dachte ich mir, das ergibt doch eine schöne Folge.
Wunderschön.
Und es wird dir eigentlich auch gefallen, Tommy, glaube ich, weil heute wird es wieder sehr dünn. Was die Grenze.
Was soll denn das bedeuten? Mein niveaulose Freund, halt wird's wieder dünn.
War vielleicht jetzt ein bisschen komisch angeteasert, weil ich wollte eigentlich sagen, dass die Grenze zwischen Medizin und Mythos heute wieder sehr dünn ist.
So geil.
So, aber wie immer vorher?
Die Triggerwarnung.
Hier ist sie. Trigger, Trigger. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Und auch wieder mal, bevor es losgeht, ein kleiner Einschub in eigener Sache. Wie ich schon mal gesagt habe, dieser Podcast ist nicht nur mein Herzensprojekt, sondern eben auch Teil meiner Arbeit mit meiner Firma Xupiter Vision. Ich produziere, berate und begleite Podcasts und Audioformate. Falls du selbst oder jemanden kennst oder in einem Unternehmen arbeitest, das mal was in Richtung Audio machen möchte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns riesig über deine Unterstützung, zum Beispiel auf Steady oder bei Buy Me a Coffee. Jeder Beitrag hilft, damit wir noch mehr Okkultes für dich machen können und vielleicht auch mal schneller ein paar neue Folgen produzieren können und raushauen können. Nur so am Rande. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. So, Tommy, bist du bereit?
Absolut ready.
Na dann.
Schönes Gruseln.
Die Schattenhand. Ein persönliches Erlebnis eines Nachtschwärmers. Es war eine dieser Nächte, die unscheinbar beginnen und letztendlich einen bleibenden Abdruck in der Seele hinterlassen. Ich war damals 14 Jahre alt, ein Alter zwischen kindlicher Unsicherheit und jugendlicher Rebellion. Das Zimmer, das ich mir mit meinem jüngeren Bruder teilte, war lang und schmal. Unsere zwei Betten waren so aufgestellt, dass wir uns gegenseitig anschauen konnten. Zwischen uns am Boden ruhte fast immer mein alter Laptop, mit Kabeln wie Adern, die sich ins Dunkle zogen. Das bläuliche Licht des Bildschirms erhellte das Zimmer wie ein modernes Lagerfeuer. In jener Nacht drehte ich irgendwann mein Gesicht zur Wand und schlief schließlich ein. Ein Geräusch riss mich aus dem Schlaf. Ein Rauschen, so dicht und überwältigend, als hätte jemand das Chaos einer ganzen Stadt in mein kleines Zimmer gedrängt. Da war Verkehrslärm, metallisches Hämmern, und während ich lauschte, drängte sich ein neues Geräusch in den Vordergrund. Flüsternde Stimmen, hauchdünn und nah an meinem Ohr. Es waren Worte, die sich meiner Wahrnehmung entzogen, wie Spuren im Nebel. Ich wollte mich bewegen, und erst da bemerkte ich, dass sich mein Körper nicht rührte. Nur meine Augen gehorchten mir noch und suchten wie wild die Dunkelheit ab. Und dann sah ich es. Ein Schatten, schwärzlich und durchscheinend. Er formte sich zu einer Hand, zu langen Fingern, die sich erst kalt und dann mit einem brennenden Gefühl um meinen Arm schlossen. Langsam und erbarmungslos begann es, mich zum Bettrand zu ziehen. Panik durchflutete mich, und doch, so unbegreiflich es klingt, war da auch ein Gefühl von Wärme. Das Licht am Flur ging an und die dunkle Hand erstarrte. Dann hörte ich meine Mutter husten und nahm ihre Schritte am Gang wahr. Ich wollte schreien, rufen, flehen, aber meine Stimme blieb stumm und mein Mund reglos. Die Schritte entfernten sich wieder und ich hörte das Klicken des Lichtschalters. Kaum war sie fort, begann das, was immer mich am Arm gepackt hatte, weiter zum Bettrand zu ziehen. Immer tiefer und weiter, bis ich langsam auf den Boden sank. Unten angekommen, spürte ich die Kabel gegen meinen Körper drücken. Ein banales Detail, und doch schnürte es mir die Kehle zu. Denn es war diese Tatsache, die mir bewusst machte, dass dies kein Traum sein konnte. Es war real. Die flüsternden Stimmen wurden lauter, während die Schattenhand mich unaufhaltsam unter das Bett meines Bruders zog. Alles entfernte sich, schrumpfte. Mein Körper verkrampfte. Jede Faser schrie nach Bewegung, nach irgendeiner Art der Flucht. Dann ein Zucken. Nur der kleine Finger rührte sich, kaum spürbar, und doch war es wie ein Funke in der Finsternis. Die Schatten auf der Hand löste sich und das Flüstern verstummte. Dann spürte ich, wie ich emporgehoben wurde, schwerelos, als würde ich schweben. Nicht aus eigener Kraft, sondern getragen, bewegt von etwas Unsichtbarem. Ich wurde zurück in mein Bett gelegt. Und dann nichts. Nur ein traumloser Schlaf. Am nächsten Morgen war alles verblasst. Das Erlebnis glich diesen Träumen, die sich im Licht verflüchtigen, wie Sand, der durch die Finger rinnt. Doch als die Sonne wieder unterging und ich das Schlafzimmer betrat, kam alles zurück, blieb wie ein dunkler Splitter in meinem Bewusstsein.
Ende.
Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, irgendwie gefühlt.
Ja.
Aber wenn ich so Geschichtenfolgen hatte.
Ja, das stimmt.
Ja. Spannendes Erlebnis.
Wow, Fährmann. Heftige, heftige Geschichte. Und erinnert mich halt schon krass an deine Erlebnisse. Ich meine, das sind alles Schlafparalysen. Das Einzige, was mir nur aufgefallen ist, hast du auch so Geräusche? Hast du auditiv auch was gehabt?
Ja, nicht in der Form. Also so wie er es jetzt beschreibt, mit nicht zusammenhängende Geräusche, nenne ich es jetzt mal, weil das waren irgendwelche anderen, so wie Autos oder ähnliches. Nein, das habe ich nicht, sondern ich habe wirklich Geräusche von der Gestalt, wenn sie mit mir redet.
Ah, ja,
so.
Okay.
Das schon.
Stimmt,
stimmt. Aber so Nebengeräusche eigentlich, die nicht dazu passen, unter Anführungszeichen, hatte ich nicht.
Und krass ist halt dieses vom Bett runterzogen werden. Das gibt mir gleich so Paranormal Activity Vibes.
Oh Gott, Urschier. Ja. Das hat mich auch beim ersten Mal beim Lesen gleich irgendwie voll, das hat mir sehr viel Gänsehaut bereitet.
Ja, das ist grindig.
Mich hätte ja wirklich interessiert, und das kommt ja leider nicht raus, beziehungsweise weiß er selber nicht, ob das jetzt wirklich passiert ist.
Also ob er wirklich am Boden war. Oder?
Genau, richtig. Ja. Er hatte dann auch geschrieben, das habe ich jetzt weggelassen bei der Geschichte, aber er hat auch geschrieben, dass es ja vielleicht, weil er hat sich dann natürlich sehr intensiv damit beschäftigt, was das war, dass es Astralprojektion gewesen sein könnte. Weiß ich nicht.
Oder einfach nur ein Traum.
Nein, Tommy, das ist ganz bestimmt.
Nein, das ganz bestimmt nicht. Das war doch sicher kein Traum.
Ich finde es schön, wie du dieses Kabel, weil wir haben gerade ein bisschen Störungen mit dem Mikrofon. Der Tommy hält das so schön am Tisch. Schaut aus wie bei so einer Seance ein bisschen.
Schon, oder? Hm? Und seitdem funktioniert es, oder?
Ja, seitdem funktioniert es. Deine
ich
Energie.
Ich absorbiere das Böse aus dem Kabel.
Das Störsignal. Gut, aber Schlafparalyse ist ja jetzt schon einige Zeit her, dass wir das besprochen haben. Und wie gesagt, ihr könnt euch alle eine der ersten Episoden sogar anhören. Da kommt das vor. Aber als kurze Wiederholung habe ich das natürlich wieder mitgebracht, was das jetzt genau ist. Und ich weiß nicht, für dich vielleicht auch, Tommy,
ich bin ganz schlecht. Natürlich weiß ich das noch. Entschuldigung.
Also, kurz und knapp, aus wissenschaftlicher Sicht, Schlafparalyse. Normalerweise durchlaufen wir im Schlaf verschiedene Phasen. Eine dieser Phasen ist die REM-Schlafphase.
Rapid Eye Movement.
Genau, Rapid Eye Movement, ganz genau. Und auch der Bandname REM, wie wir auch in einer Folge besprochen haben. In dieser Phase träumen wir sehr lebhaft und unser Körper schaltet die Muskeln weitgehend ab. Das ist eben vermutlich deshalb, damit wir die geträumten Bewegungen nicht tatsächlich ausführen und uns eventuell verletzen. Wenn nun das Gehirn aus einem Traum erwacht, der Körper aber immer noch in dieser Schlaffunktion bleibt, kommt es zur Schlafparalyse. Man ist also bei Bewusstsein, kann die Umgebung sogar wahrnehmen, aber keinen Muskel bewegen. Dieser Zustand dauert dann oft nur Sekunden oder wenige Minuten, kann sich aber wie eine Ewigkeit anfühlen. Und wie man, glaube ich, an der Geschichte auch unschwer erkennen kann, hinzu kommt, dass viele in dieser Phase intensive Halluzinationen erfahren. Man stellt sich das so vor, dass vermutlich ein Traum in die Realität überlappt. Und typisch ist eben, dass man dann unter Anführungszeichen Gestalten sieht, die im Zimmer sind, oder man spürt ein Gewicht auf der Brust, der Atem fühlt sich schwer an. Und was ich dann auch noch extra nachgelesen habe, viele berichten von so verschiedenen Geräuschen wie Summen oder verzerrtes Rauschen. Also das wird zu dem passen, was er beschrieben hat am Anfang, zu diesen Geräuschen. Man geht davon aus, dass 50% der Menschen mindestens einmal im Leben eine Schlafparalyse erleben. Und etwa 5%, so wie meine Wenigkeit, haben das regelmäßig.
Cool.
Das nur als kleine Wiederholung. Gut, dann kommen wir ein bisschen auf die Geistererscheinungen und allgemein auf das zu sprechen, auf diese Nachtmare, wenn du dich erinnerst, wie sie auch genannt werden. Solche Erzählungen und diese dazugehörigen Dämonen finden sich überall auf der Welt. In Island zum Beispiel sagt man nach so einer Schlafparalyse, die Mara war da. Lustig, da gibt es sogar einen Horrorfilm, also vielleicht auf unserer Liste, aber soll nicht sehr toll sein. Leider, die
Kollegen waren nicht.
Aus 2018, der heißt sogar Mara.
Ah,
und
ja.
Ist von diesen ganzen Schlafepisoden inspiriert. Was mich ärgert, weil, wieso ist das so schlecht?
Was meinst
du? Der Film. Wenn das aus solchen Episoden inspiriert ist, dann kann man ja nicht viel falsch machen, denke ich.
Naja, Budget.
Budget. Oder vielleicht wollten die dann wieder alles so überdrüber.
Ja, das kann sein. Mara ist halt irgendwie so ein mordendes extrem grindig ausschauendes Monster. Weißt du was, wir machen jetzt einen kurzen Live-Check. Also, Mara heißt der Film.
Ja,
ich google 2018. Das jetzt einfach jetzt nur ganz kurz und dann beschreibe ich dir, was ich sehe, okay? Mara, ich sehe... Nein, ich sehe kein Monster, ich sehe praktisch nur die... ich sehe was. Warte, ich zeig das kurz. Der liegt so ein Grind...
Schaut irgendwie schleimig aus.
Grind-Schleimmonster.
Dunkel und schleimig.
Ja, und wahrscheinlich war das dann schlussendlich der Grund, warum der Film nicht so erfolgreich war.
Naja, gut. Aber eigentlich schön, dass in Island das unter Mara bekannt ist.
Ja.
In der Türkei kennt man den Dämon sozusagen unter Karabasan.
Mhm.
Das heißt übersetzt dunkler Eindrücker, was ja auch wieder auf dieses Eindrücken
auf Brustkorb, die
Brust, ja. Ist ja auch das bei der Schlafparalyse sozusagen das häufigste Symptom, dieser Druck am Brustkorb. Brust. Ja. Und deswegen leiten sich, glaube ich, viele Namen von diesem Symptom ab. Und in Nigeria spricht man von Ogun Oru. Das heißt übersetzt der nächtliche Krieg und da geht man davon aus, dass Dämonen den Schlafenden quälen.
Mhm.
Und auch in den USA sagt man häufig dazu Witch Riding, also eine Hexe, die dann auf einem sitzt, sozusagen. Und jetzt kommen wir schon langsam zum heutigen Thema. Im südostasiatischen Raum, dazu zählen Länder wie Thailand, Laos, die Philippinen und Indonesien. Dort gibt es sehr ähnliche Vorstellungen von solchen Nachtgeistern. Und aber auch noch einen besonderen anderen Schrecken, nämlich die Vorstellung, dass man von so einem Dämon oder einem Nachtgeist beziehungsweise einem Albtraum sterben kann.
Das ist wild.
Das ist dort sehr stark verankert. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal gedacht, ob es möglich ist, im Traum zu sterben. Prinzipiell nein, aber dort in dem Glauben ist das durchaus möglich. Mhm. Und in den 1980er Jahren sorgte eine mysteriöse Serie solcher Todesfälle, vor allem unter den Migranten in den USA, für Schlagzeilen. Und wie du dir vielleicht denken kannst, Migranten, USA, wo werden ihre Wurzeln sein?
Im asiatischen Raum.
Südostasien, genau. Mhm. Das kommt noch erschwerend hinzu. Aber bevor wir jetzt diesen realen Fall oder dieses Phänomen anschauen, schauen wir uns kurz an, was will ich eigentlich sagen?
Ja, aber schauen wir uns denn vorher
an? Oder
schauen wir uns einfach an?
Und bevor wir uns jetzt tiefergehend mit diesen Todesfällen beschäftigen, sage ich dir einen lustigen Fun-Fact, weil diese Todesfallreihe hat sogar einen Film aus Hollywood inspiriert. Kannst du dir vielleicht denken, welchen?
Asiatisch? Na, vergiss
dort ist nichts asiatisch in dem Film. Das wurde gekonnt weggelassen.
Okay. Junge Männer sterben im Schlaf.
Boah.
Kenne den Film?
Ganz sicher.
Wirklich?
Ich weiß nicht, ob du ihn wirklich gesehen hast, aber der ist ja auf jeden Fall bekannt.
Aus den 80ern?
Ja, 1984, um genau zu sein.
Boah, was ist das? Sag.
Nightmare on Elm Street.
Ah.
Freddy Krüger, genau.
Ja, ja, ja.
Also okay. Für alle, die den nicht kennen, aber ich glaube, er ist ziemlich bekannt. Ja, ist ziemlich. Sein Narbengesicht mit so einem Klingenhandschuh, der Teenager im Traum ermordet. Tatsächlich hat diese Serie zu diesem Film geführt.
Und das ist bewiesen?
Das ist bewiesen, ja. Okay. Denn der Regisseur Wes Craven wurde durch reale Zeitungsberichte inspiriert. Diese Artikel erschienen in den 1970ern und frühen 80ern in Los Angeles. Allen voran war das die Hmong. Das schreibt man H-M-O-N-G, aber das H ist irgendwie stumm, habe ich gelesen, also Hmong. Das ist so eine ethnische Gruppe aus Laos und die hat das besonders betroffen, dieses Phänomen. Und das kam dann natürlich auch ins Visier von der Medizin, weil Dutzende junger Männer plötzlich im Schlaf sterben, ohne körperliche Ursache. Also das hat für ziemlich viel Aufruhr gesorgt. Ich habe dir sogar 3 Artikel mitgebracht, das wären die Bilder 1, 2 und 3. Kannst du jetzt öffnen?
Und gleicher Frage, während ich die Bilder öffne, externe Einflüsse sind komplett ausgeschlossen worden.
Genau, also wir kommen dann auch noch auf die medizinischen Theorien zu sprechen, aber konnte man nicht feststellen, genau.
Okay, ich sehe den ersten Zeitungsartikel. Death Syndrome Fear Keeps Myung Awake.
Mhm. Also das war nur zur Veranschaulichung. Du siehst, alle Artikel behandeln dieses Thema. Also du siehst, das hat schon wirklich,
ja, ja, voll,
wirklich große Wellen geschlagen. Und das hat eben der Regisseur Wes Craven auch gelesen. Und so kam dann der Stein ins Rollen für Freddy Krüger.
Night Deaths of Asian Man Unexplained. Spannend. Spannend, spannend, spannend.
Und eine dieser Fälle handelte auch von einem kambodschanischen Jungen, der eben so im Teenageralter war, der nach den Kriegstraumata panische Angst vorm Einschlafen hatte. Er war überzeugt, Im Traum würde ihn etwas töten. Mhm. Seine Eltern versuchten ihn auch zum Schlafen zu bringen, aber er blieb tagelang wach. Wie er dann schließlich vor Erschöpfung irgendwann eingeschlafen ist, hörten die Eltern ihn schreien und fanden ihn tatsächlich tot auf. Danach. Jesus. Speziell diese Geschichte von diesem Teenager, unter Anführungszeichen, war dann auch wirklich der Grundstein für das Drehbuch, wo eben ein Wesen dich im Traum tötet.
In was für einem Zeitraum war das?
In den 1970ern und Anfang 80ern. Da wurden allein in den USA über 100 solcher Nachttodesfälle bei jungen Migranten asiatischer Herkunft registriert. Mhm. Also schon ziemlich krass. Ich wusste das nicht.
Geografisch übrigens auch verortet, weil du zuerst von L.A. gesprochen hast oder über das ganze Land
hin? Warum es sozusagen unter Anführungszeichen Ballungsräume gab, dazu kommen wir noch. Interessant war, wie gesagt, dass die meisten aus dieser Hmong-Minderheit stammten, aber es waren auch welche dabei, die aus Laos und Vietnam und Ähnliches kamen. Warum waren die eigentlich dort? Vielleicht dann auch noch ganz interessant als kurzer historischer Einschub. Das geht zurück auf den Vietnamkrieg, genauer gesagt auf den sogenannten Geheimen Krieg in Laos. Der Vietnamkrieg war zwischen 1955 und 1975 und die CIA rekrutierte zu dem Zeitpunkt Zehntausende solcher Hmong in Laos als paramilitärische Kämpfer. Mhm. Also die hatten die Aufgabe, gegen die kommunistische Pathet Lao-Bewegung und die nordvietnamesische Armee zu kämpfen. Und die Hmong, die kämpften dann auch sehr mutig, unter teils, wie man sich vorstellen kann, unmenschlichen Bedingungen, haben alles gegeben. Doch als 1975 dann der Krieg mit dem Sieg Nordvietnams und dem Sieg der Kommunisten in Laos endete, wurden die Hmong von den USA im Stich gelassen.
Also auch historische Belastung, was so dieses Verhältnis betrifft.
Heute ja. Wir spielen uns ja in den 80ern ab, wo das jetzt noch relativ frisch war. Danach wurden natürlich auch einige ihrer Dörfer zerstört. Viele, die irgendwie mit den Amerikanern kollaboriert hatten, wurden verfolgt oder sogar hingerichtet.
Und gerade viele wahrscheinlich, die verfolgt wurden, sind dann nach Amerika geflüchtet.
Genau, das wollte ich gerade sagen, das hast du gut erkannt natürlich. Also die meisten, die es dann rausgeschafft haben, sind dann über die Grenze nach Thailand, wo sie dann in großen Flüchtlingslagern lebten. Wie du richtig erkannt hast, in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren nahmen dann die USA und andere westliche Länder schließlich viele dieser Flüchtlinge auf. Besonders, und jetzt kann ich die Frage beantworten, warum es in gewissen Gebieten von den USA war, weil eben in jenen Gebieten, die diese Flüchtlinge aufgenommen haben. Mhm. Das war Kalifornien, Minnesota, Wisconsin. Okay. Also das waren diese drei großen Gruppen und dort hat sich auch das alles zugetragen und vor allem in Kalifornien, / Los Angeles. Mhm. Und genau hier setzt unser heutiger Fall unter Anführungszeichen an. Man kann sich ja vorstellen, diese Menschen kamen hochtraumatisiert in die USA, waren jahrelang im Krieg, haben Massaker gesehen und die Flucht dann auch durch den Dschungel nach Thailand und so weiter. Die kamen in den USA an, waren entwurzelt, hatten ihre alten Rituale nicht mehr, waren vielleicht auch voller Schuldgefühle, weil sie ja verloren hatten.
Und halt extrem psychisch belastet.
Summa summarum, genau, extrem psychisch belastet. Und dann begann auch noch, dass so viele plötzlich im Schlaf starben. Die typischen Opfer waren Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren und scheinbar gesund. Und wie schon jetzt oft gesagt, sie starben dann einfach im Schlaf. Also die Ärzte standen dort richtig vor einem Rätsel. Und in Los Angeles nannte man es anfangs auch das asiatische Todessyndrom. Und später in den Zeitungen kam dann SUNS, also Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Mhm. Übersetzt plötzliches, unerklärliches, nächtliches Todessyndrom. Schon unheimlich, oder?
Extrem unheimlich. Du legst irgendwie auf die Nacht hin und wachst einfach nicht mehr auf.
Ja, vor allem, ich nehme jetzt mal an, diese Community war ja ziemlich miteinander vernetzt.
Ja, mit Sicherheit. Urcreepy.
Und dass es nur praktisch Leute aus deiner Community betrifft, das Naheliegendste ist dann schon irgendwie, also auch in meinen Gedanken wäre dann, keine Ahnung, irgendwas Übernatürliches geht hier vor, wenn die Ärzte auch keine Erklärung haben.
Ja, einerseits entweder was Übernatürliches, weil ich zuerst da von äußeren Einwirkungen gesprochen habe und nachgefragt habe, ich würde wahrscheinlich als erstes von irgendeinem rassistisch motivierten Serienkiller irgendwie gefühlt ausgehen. Aber auf der anderen Seite natürlich doof, weil es hat ja keine Fremdeinwirkungen gegeben. Also ich gehe mal von Herzstillstand aus.
Genau, also das war das Einzige, was man tatsächlich feststellen konnte. Aber sonst gab es keine körperlichen Verletzungen, Einstiche oder irgendwelche Substanzen.
Das ist halt wild. Also auch wenn es da, keine Ahnung, es gibt irgendwie so Medikamente oder wie soll man sagen, Todesfälle durch Fremdeinwirken, wo halt dann irgendwie mit irgendwas gespritzt worden ist, was dann so ausschaut, wie wenn es ein Herzstillstand gewesen wäre. Aber wenn das alles nicht feststellbar gewesen war, dann ist es natürlich super creepy.
Zumindest war es damals nicht feststellbar, selbst wenn es sowas gewesen ist. Aber die Hmong hatten ihre eigenen Erklärungen für das Phänomen. Viele von diesen Menschen waren auch Schamanisten und sie glaubten, dass die Toten wütend sind auf ihr Volk, weil man eben einerseits ihre traditionellen Rituale entweder nicht mehr erfüllte, beziehungsweise auch nicht mehr so erfüllen konnte, wie halt in ihrem eigenen Land mit dem Dschungel und allem. Und es hieß, dass eben ein böser Albtraumdämon ihnen gefolgt war.
Okay.
Eine andere Erklärung war auch, dass die Geister der Ahnen sie strafen, weil diese jungen Männer ihre Heimat im Stich gelassen haben und die Ahnen dort zurückgelassen haben und ihr Land nicht verteidigen konnte. Also das war so das Narrativ, dass sich...
Sie werden bestraft.
Richtig, dass sich innerhalb der Kultur, sage ich mal, selber gebildet hat. Dieser Albtraumdämon wurde dann auch oft als Dab-Zog bezeichnet. Also man schreibt das D-A-B, Abstand, T-S-O-G, Dab-Zog. Was in der Sprache der Morgen bedeutet, quetschender Dämon.
Ah, da haben wir wieder diesen Druck auf die Brust.
Also interessant, dass wirklich so viele Bezeichnungen dieses Symptom aufgreifen, aber ist so genau. Das ist eigentlich ein klassischer Schlafparalyse-Dämon, dieser Dab-Zog mit den klassischen Symptomen. Man liegt da, wird wach, kann sich nicht bewegen, spürt einen Druck, sieht eine Gestalt, also ganz klassisch. Medizinisch natürlich kann man sich vorstellen, suchte man aber fieberhaft nach Ursachen. Dann war auch lange die Theorie, dass es vielleicht Überbleibsel vom Gift aus dem Krieg war, weil da hat man ja auch so Nervengas und sowas verwendet. Und mit denen sind die Hmong damals in diesem Vietnamkrieg natürlich in Berührung gekommen oder auch mit anderen Chemikalien. Wurde dann auch von Ärzten untersucht. Hier habe ich auch aus einem Artikel ein Zitat, weil es wurde dann verneint, das kann es eigentlich nicht sein. Da hat ein Arzt gesagt, ich zitiere, Nervengas wirkt einfach nicht so. Und warum sollte es nur Männer und nur nachts treffen? Das ergibt keinen Sinn. Das hat man dann auch relativ schnell abgehakt. Dann vermutete man genetische Herzprobleme. Darauf werden wir dann noch zu sprechen kommen. Aber letztendlich konnte man einfach nicht sagen, was es ist zu dem Zeitraum. Als diese Fälle bekannt wurden, war dann einfach nur extrem große Angst innerhalb der Community. Zu was hat das wohl geführt, kannst du dir vielleicht vorstellen?
Naja, zu einerseits Panik, auf der anderen Seite, zu was hat das geführt? Naja, natürlich befeuert es sämtliche alternative Erklärungsversuche, wenn medizinisch nichts herausgefunden
wird. Ja, und das wirklich intensiv untersucht wurde offensichtlich.
Genau, mediale Aufmerksamkeit mit Sicherheit, was natürlich noch mehr Panik in der Community mit Sicherheit schürt. Könnte man auch vorstellen, dass viele das Land vielleicht sogar verlassen haben.
Kam nicht so raus, aber das wird sicher gegeben haben.
Ja, dann versuchen wahrscheinlich mit allerhand Praktiken irgendwie diesen zu vertreiben.
Den Dämon.
In einer Art und Weise. I guess, aber ich glaube, ich habe die richtige Antwort noch nicht, wenn ich in deine leeren Augen schaue.
Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt eine richtige oder falsche Antwort gab, aber was ich mir dachte, ist so, was wäre die nächste logische, wenn du ein Mann eben zwischen 20 und 40 bist?
Ja, ich schlafe nie wieder.
Genau, danke. Das war das, worauf ich hinaus wollte. Okay. Also es hat dazu geführt, dass diese Gruppe an Männern, die das betroffen hat, um jeden Preis wach bleiben wollten. Also ich habe dann gelesen.
Ja, was wahrscheinlich auch Tode mit sich geführt hat, weil wenn Schlafentzug ist, halt so das Giftigste, was du machen kannst.
Absolut, das dachte ich mir auch. Das ist ja irgendwie, da beißt sich die Katze in den Schwanz, wie man so schön sagt, weil gerade Schlafentzug fördert dann ja auch wieder Halluzinationen und das ist ja für uns Menschen wirklich.
Schlafentzug ist das Verrückteste.
Absolut.
Also jeder, der irgendwie schon mal wirklich Probleme beim Schlafen gehabt hat, wird bestätigen können, dass es gibt nichts, was so krass physiologischen Einfluss auf dich hat, wie wenn du nicht genug schläfst.
Ganz richtig. Und die haben dann Koffeintabletten genommen, haben versucht, sich irgendwie gegenseitig wach zu halten.
Halleluja.
Und das hat halt diese ganze Furcht, glaube ich, vor diesem Albtraumtod so potenziert ist und aufgeladen, sich immer mehr und mehr
hochgeschaukelt hat,
genau. Aber einfach eine krasse Vorstellung, oder wie das wohl damals sein muss, wenn du da wirklich ein Mann praktisch zwischen 20 und 40 von dieser Herkunft warst.
Kurzer Sidestep, was glaubst du, wie lange könntest du wach bleiben?
Ich glaube nicht lange.
Das Bauchgefühl. Ich habe mir die Frage auch noch nie gestellt.
Ich meine, man muss dazu sagen, wahrscheinlich, also wenn ich solche Todesangst hätte.
Na, aber so jetzt als Wette. So, wir sitzen weiß jetzt nicht. Blöd zusammen und wir wetten.
Wer wie lange kann man denn? 48 Stunden? Geht sich das aus?
Ja, ich glaube, das geht schon. 48 Stunden, glaube ich, geht.
Ja, ich glaube auch.
Weil du musst de facto... Naja, okay, du musst 2 Nächte die Woche bleiben. Oder? Ja.
Ja?
Ja.
2 Tage praktisch.
Ja, genau.
Zwei volle Tage.
2 Nächte die Woche bleiben ist schon hart. Also 2 Nächte durchmachen und eben ohne Hilfsmittel.
Ja. Ich meine, wie gesagt, die hatten schon damals Koffeintabletten. Also.
Ja, ich rede jetzt davon anderen Hilfsmitteln. Also wirklich... Also Kaffee darfst du nicht wegen trinken, aber ich glaube 48 Stunden ist schon richtig hart.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, 24 Stunden schafft man
ja
schon.
Das beißt
weil durch. Das ist ja sogar beim Flug.
Ja, also das, eben. Genau, das beißt durch.
Aber
und du schaffst da irgendwie so, keine Ahnung, wenn ich jetzt überlege an Fernstreckenreisen, da schaffst du dann den nächsten Tag auch noch, bist sogar vielleicht sogar noch ein bisschen gehypt aufgrund des Zeitunterschieds, aber in wie soll man sagen, absolut hast du dann oft schnell einmal irgendwie 30, 35 Stunden, die du munter bist, dann beißt die restlichen auch noch durch.
Aber weißt du, was meine Vorgehensweise wäre eigentlich, jetzt wo ich drüber nachgedacht habe? So Powernaps, weil das müsste ich ausgehen. Wenn ich immer nur so kurz schlafe, dann brauchst du halt immer, wenn du wirklich so eine Gruppe bist, einer schlaft kurz, die anderen passen auf, sobald der sich irgendwie komisch bewegt oder so.
Ja,
den
Akkordschlafen.
Vielleicht kann man sich so irgendwie drüber schaukeln, aber ich meine, es hat auch kein Leben.
Nein, nicht wirklich.
Ich weiß nicht, wir haben diese Teenager in Elm Street das dann gelöst.
Stimmt, ja. Halleluja. Okay, sorry, jetzt habe ich wieder blöd unterbrochen.
Na, alles gut, das ist ja interessant. Das Ganze hat sich dann, wie gesagt, sehr hochgeschaukelt, dass sogar die US-Gesundheitsbehörde aufmerksam geworden ist und ebenfalls dieses Phänomen dann eingehend untersucht hat. Man kam dann eigentlich zu dem Schluss, dass es auch vor allem, weil es diese Gruppe betroffen hat, eben diese Hmong, dass es einfach eine heftige, heftige Stressreaktion ist. Auf den Krieg, verstärkt durch diesen Anpassungsdruck, weil Amerika halt ganz anders war als jetzt Laos oder aus dem Dorf, von dem die gekommen sind. Und das wiederum hat eine Professorin sozusagen ermutigt, dieses Phänomen zu untersuchen. Das war die Dr. Shelley Adler. Und sie hat dann Jahre später aber erst nochmal alles aufgerollt und sich da wirklich rein getigert und sich alle Akten angesehen und alle Befunde. Sie kam dann zu dem Schluss, dass es ein sogenannter Nocebo-Effekt war. Sie meint, dass die Überzeugung, ein Geist oder ein Dämon tötet mich im Schlaf, dass das so einen Stress erzeugt im Körper, dass das Herz aussetzt.
Bedeutet es dann vielleicht einfach durch Zufall, statistischer Zufall, 2, 3 hintereinander im Schlaf gestorben, dann hat sich das so dermaßen aufgehypt, eben durch diesen Erklärungsversuch dieses nächtlichen Dämonbesuchers, dass der Rest dann noch gestorben ist, praktisch durch psychischen Stress.
Das ist Ihre Erklärung oder Ihr Ansatz, genau richtig, dass sich da so eine Geschichte drum entwickelt hat oder so ein Glaube schon wirklich.
Ein Narrativ.
Ein Narrativ, wie wir heute schon oft benutzt haben, das schöne Wort. Genau, und dass das dann dazu geführt hat, dass die wirklich Wahnsinn. Gestorben sind. Und weißt du, an was mich das erinnert? An unsere Folge 16. Ich habe extra nachgeschaut. Wir haben echt schon viele Folgen.
Wir haben viele Folgen, ja.
Das war der Fluch der Hexe. Und wenn du dich daran erinnerst, da ging es um den Todesfall aus 1991 von Christopher Case, der ja so an den Fluch dieser Hexe geglaubt hat, dass er gestorben ist.
Ja,
also zumindest ist das eine der Theorien.
Aus Angst gestorben.
Genau, und das wäre jetzt hier auch. Und tatsächlich hat sie sich eben diese ganzen Befunde angeschaut und da dokumentierten die Ärzte bei einigen Opfern eine Form von Herzflimmern.
Aha, okay.
Das Herz hat davor schon irgendwie ein paar komische Sachen gemacht, obwohl, und das ist auch wieder spannend, bei keinem eine Vorerkrankung vorlag. Das ist wieder sehr eigenartig. Wahnsinn. Was sie sagt, was jetzt noch erschwerend hinzukommt, es ist eine Sache, daran zu glauben. Aber wenn du dann tatsächlich eine Schlafparalyse hast und durch den Stress und so wird das vielleicht getriggert und dann hast du praktisch auch noch den Beweis, weil du siehst dann den Dämon oder was auch immer.
Hast du so krass Angst in der Nacht?
Bist du so überzeugt, dass das alles stimmt und wahr ist und existiert, dass dann dieser Herzinfarkt oder sogar tödliche Herzrhythmusstörungen ausgelöst werden? Also da reichen auch schon wirklich nur so Rhythmusstörungen, die so eng aneinander sind, dass sie tödlich sind. Aber ist möglich.
Crazy.
Adler formulierte es so: Nightmares, Nocebos and the Mind-Body-Connection. Also übersetzt, Albträume, Nocebos und die Verbindung zwischen Körper und Geist. Das war dann übrigens auch der Buchtitel von dem Ganzen.
Ah, ja.
Also falls jemand das interessiert, auch in den Shownotes verlinkt das Buch, ist sicher eine nette Nachtlektüre.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, aber es ist eh sehr wissenschaftlich. Ja. Also auf dem Cover ist übrigens auch der Nachtmar abgebildet. Auch ein Bild, das wir schon hatten, vom Maler Johann Heinrich Füssli.
Mm.
Eins meiner Lieblingsbilder.
Irre Story. Echt eine wilde Geschichte, wo halt einfach so viele mögliche Einflussfaktoren, also auch mit diesem Background aus dem Vietnamkrieg und so, das ist schon wild.
Und ich finde auch hier wieder, ja, es gibt einige Erklärungen und eine habe ich ganz vergessen, die ich noch erwähnen wollte, das ist die genetische Komponente.
Mhm.
Denn auch einige Zeit später, das hat ja die Leute nicht losgelassen, weil damals in den 80ern praktisch, Anfang der 80er, gab es einfach keine Erklärung dafür. Entweder du hast geglaubt, es ist ein Fluch oder ein Dämon, oder du hast halt geglaubt, es ist irgendeine
Zufall oder
Stressreaktion, aber wirklich gewusst hat man es nicht. Später aber dann gab es den Kardiologen Dr. Matteo Vatter, der hat das auch untersucht und hat festgestellt, dass bei südostasiatischen Männern, oder viele, nicht alle, aber einige südostasiatische Männer haben eine genetische Mutation, die das Herz anfällig für Rhythmusstörungen macht.
Ja, aber warum nur in der Nacht?
Ja, weil in der Nacht diese Angst so groß war, dass der Stress so gestiegen ist, dass diese
Herz... Okay, dann war das halt nur... Ja, okay. Oh, verstehe. Na gut.
In Fachkreisen hat man das dann übrigens Brugada, mit B, Brugada-Syndrom genannt. Und warum im Schlaf, hat er so beschrieben, dass der Herzschlag da ohnehin langsamer ist. Mhm. Das heißt, du bist eigentlich in so einer Ruhephase und dann plötzlich hast du...
Kickt die Angst ein.
Mit dem Adrenalin und dem Angst und dieser Überzeugung. Und wenn du dann so eine genetische Vorbelastung, sage ich mal, hast, zack.
Na, bumm. Das ist wirklich eine wilde Vorstellung.
Schon arg, oder?
Ja.
Aber er sagt selber eben, wie du auch gesagt hast, es würde halt manche Todesfälle erklären. Aber diese Vielzahl, Hunderte, ist schon sehr eigenartig.
Wahnsinn. Das ist eine wilde Story, die du da mitgebracht hast.
Ja. Schlafparalysen an sich gelten ja wirklich als ungefährlich. Mhm. Und auch eben Albträume. Aber wie man sieht, nicht
immer. Ja, wenn du ein paar Faktoren zusammenspülen und du vielleicht dann auch tatsächlich noch da genetische Vorbelastung hast mit einem schwachen Herz, unter Anführungsstrichen. Ja, das gibt mir schon ganz eine gute Erklärung.
Voll. Und was auch noch interessant ist, wie er überhaupt drauf gekommen ist, sich das anzuschauen. Er hat nämlich herausgefunden, dieser Kardiologe, dass im Südostasien davor, also hat sich auch dieses Phänomen angeschaut, dass da mehrere junge Männer bei Verkehrsunfällen gestorben sind. Und er hat sich gefragt, warum.
Stresssituation im Straßenverkehr und gute Nacht.
Genau. Das ergibt tatsächlich viel Sinn. Aber es erklärt trotzdem eben nicht alles.
Boah, da gehen die durch den geschissensten Krieg schlechthin, durch die ärgsten Umstände und dann, boah, das ist echt bitter.
Und auch interessant ist trotzdem bei dem Ganzen, nach den 80ern ist es ziemlich still geworden. Also dann hat dieses Phänomen nachgelassen.
Aber auch spannend, was war dann der Endpunkt?
Die Wissenschaft sagt, das war deshalb, weil die Community sich dann schon besser integriert hatte, ein gewisser Alltag eingesetzt hat und dieser extreme Stress nachgelassen hat, okay. Beziehungsweise die Generationen dann ja den Krieg nicht so erlebt haben. Viele Faktoren sozusagen dann ein gutes Gefühl gegeben haben und dann den Stress gesenkt haben und wie sie dann integrierter waren.
Ja klar, du bist natürlich schon mal in einem Grundstress die ersten Jahre in einem fremden Land. Ja, okay. Na, das macht tatsächlich alles Sinn.
Die Hmong selber sagen was anderes. Die sagen, es war ein Fluch, der eben, wo sie aber nicht wissen, wer oder was, der irgendwie gebrochen worden ist. Dass das so war, dass irgendjemand dann unter Anführungszeichen Freddy Krüger besiegt hat.
Ja.
Und deswegen hat das aufgehört. Und deswegen sage ich, heute waren wir, wie du siehst, sehr zwischen Mythos und Medizin und herschwankend.
Gefällt mir. Also gefällt mir nicht, aber sehr, sehr spannend.
Und ich habe das nicht gewusst, dass Nightmare on Elm Street praktisch auf einer wahren Begebenheit unter Anführungszeichen beruht.
Never ever hätte mir das gedacht, aber ich versuche gerade also ein bisschen, soweit halt möglich, zu reflektieren, wie ich in so einer Situation umgehen würde. Das ist schon eine krasse Vorstellung. Also ich glaube, das bei aller Rationalität, bla bla bla, das würde mich auch nicht loslassen. Also das würde mir auch Heidenangst machen.
Also wenn du jetzt nimmst eben, ich sage jetzt ganz plakativ, Wiener im Alter
Wiener von Männer,
20 genau. bis 45 sterben im Schlaf plötzlich und irgendwie alle haben eine Verbindung, keine Ahnung, die alle irgendwie aus
im Österreich arbeiten.
Im Marketing arbeiten, also irgendwie so eine gemeinsame Komponente, das wäre schon arg.
Na, urschier.
Es regt sofort zu diesem Gedankenexperiment an, finde ich. Wie würdest du versuchen, das zu lösen? Ich meine, ich würde auf jeden Fall auf okkulte Art und Weise das versuchen zu lösen.
Ich würde mir an dich ranhängen.
Ich glaube, wir müssten uns wirklich so im Schlaf, wir müssten uns absprechen. Einer von uns muss im Traum eben dann versuchen herauszufinden, was da los ist.
Ja.
Aber es ist schon eigenartig, dass es dann so plötzlich in so einer Heftigkeit auftritt und dann wieder verschwindet.
Ich meine, dieser Erklärungsversuch mit diesem Integrationsbestandteil und dass halt mehr individuelles Sicherheitsgefühl da ist, das macht schon Sinn. Aber es ist trotzdem eine wackelige Geschichte.
Über 100 ist halt schon eine Zahl.
Das ist eine Nummer. Das ist echt eine Nummer.
Dass sich die Leute da gegenseitig so befeuern. Ich weiß schon, dass man sich da wirklich in was reinsteigern kann.
Ja, aber wenn du dann gefühlt halt irgendwie unter Panikattacken einschläfst und dann oft ja auch noch, also ich kann mir echt gut vorstellen, dass der Beginn war, wie soll man sagen, eine statistische Ungereimtheit, also irgendwie so 2-3 Todesfälle in dieser Community im Schlaf. Und ich glaube, dann kann sich das halt ganz krass hochspielen, ganz einfach. Ich habe gerade auch von mir gesagt, ich wäre da fix auch anfällig, wenn das halt, also 100%ig. Und dann hast du nicht wahnsinnig viele Strategien, wie du dem entgegenwirken kannst. Und alle Strategien befeuern ja diese Nervosität und diese Angstzustände und halt belasten der Herz, so blöd es klingt. Also egal, was du dagegen machst, und selbst wenn du dich unter Anführungsstrichen nur deiner Angst ergibst, alles ist negativ fürs Herz.
Und der Schlafentzug noch dazu.
Und der Schlafentzug noch erschwerend, der die ja physiologisch auch komplett schwächt.
Plus die Koffeintabletten.
Ja, das ist ja voll, absolut, genau, völlig richtig. Das ist ja halt ein ganz krasser Todescocktail.
Wenn das wirklich jetzt sozusagen nichts Übernatürliches war, ist es auch krass, oder dass sowas aus nichts und
anderem. Ja, Wahnsinn.
Nicht stimmt nicht, weil dieser Krieg war, also diese Stresskomponenten waren ja wirklich vorhanden. So kann man es jetzt auch nicht sagen. Aber ich sag nur, eigentlich eben nichts Greifbares, oder weißt du, worauf ich hinaus will, dass das trotzdem so eine Auswirkung haben kann.
Irre.
Also die Psyche ist schon ein...
Ein komplexes Ding. Orgelgeschichte, Sebi. Wirklich. Orgelgeschichte.
Eine Nachtalbgeschichte, die tatsächlich tödlich ausging für viele. Und das sind oft so Sachen, die sind völlig an mir vorbeigegangen. Mir hat das nie jemand erzählt.
Nein, das habe ich auch noch nie was davon gekriegt.
Ich meine, Freddy Krüger ist auch nicht ganz unsere Generation.
Naja.
Apropos Kinofilme, die was auslösen. Ich wollte vorhin schon sagen, wir müssten eigentlich unser Horrorfilmformat bla bla einläuten, indem wir noch ins Kino gehen und den letzten Conjuring-Teil anschauen. Wo ja
der
auch
ist ja genannt worden.
Ach ja.
Ja, vor den haben uns auch Userinnen geschrieben.
Ja, weil das sind die ersten Teile, ich mag die sehr, sehr gerne.
Wie kann man das gern mögen?
Ja,
so. Ich habe auch.
Und da gibt's ja, wo ich nicht weiß, ob das nur Marketing ist, aber da gibt's ja auch diese Gerüchte, dass bei manchen Vorstellungen dann Leute besessen geworden sind nach dem Film oder während dem Film.
Du, wir können gehen, ich habe Wochenende aber nichts vor.
Also den sollten wir uns wirklich noch anschauen. Und einige Medien, also jetzt nicht Medien im Sinne, sondern ich meine Medium im spirituellen Sinn, habe ich auf TikTok natürlich. Wo ich schon mal gesagt habe, also sehr glaubwürdig, aber habe ich ausgespielt bekommen, die gemeint haben, dass in diesem Film irgendwie ja unterschwellig so ein Ritual mitschwingt oder wo der Dämon sich drangehängt hat.
Oh Gott. Es kann sein, dass ich dann ein bisschen peinlich bin im Kino, gell?
Aber man muss ja sagen, ich erinnere nur an die Folge mit der Shyamaa. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, wie ich mit der Shyamaa die Folge aufgenommen habe. Das war ja im Bearbeiten schon so komisch, aber ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt?
Ah doch, mir ist das schon erzählt.
Also privat, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon erzählt.
Nein, ich glaube nicht.
Also sollte ich es erzählt haben, entschuldige, dass ich mich wiederhole, aber ich glaube nicht. Es war beim Bearbeiten ja auch schon ganz komisch, da hat wirklich das, und das meine ich ganz ernst, es hat geglitscht und es waren komische Geräusche, Effekte waren plötzlich irgendwie total laut geschalten oder meine Stimme war ganz verzerrt, also wirklich komische Sachen. Es war richtig schwierig zum Bearbeiten. Ich habe dann auch mit der GMA geschrieben und gesagt, du, es verzögert sich, weil eben komische Sache. Und sie hat dann auch gesagt, sie spürt irgendwas Komisches bei dieser Audiospur und hat dann, was sie halt so macht, hat dann geholfen, dann hat es auch funktioniert. Aber tatsächlich, und das ist kein Spaß, haben dann auch 3-4 Leute geschrieben, dass sie nach der Folge, nachdem sie die angehört haben, irgendwie komische Dinge bei ihnen passiert sind. Also so richtig mit dämonischer Aktivität oder Spukaktivität. Also, was ich jetzt sehr ausholend und ausschweifend sagen wollte, ist, dass ich dem nicht mehr so abgeneigt bin, dass man vielleicht, wenn man manche solche Themen behandelt, dass irgendwo eine Frequenz aufbaut, wo dann was mitschwingt oder sich dranhängt. Wer weiß.
Wer weiß.
Wer weiß. Tommy, wenn du so schaust, dann weiß ich schon, dass du denkst, das ist jetzt wieder sehr weit hergeholt und abgedreht. Ja,
es ist jetzt schon nochmal, es ist schon nochmal eine Spur weiter, aber versöhnlich würde ich heute den Podcast schließen mit wer weiß.
Ja. Und wie gesagt, das ist halt passiert. Trotzdem will ich jetzt nochmal drauf beharren, dass ich das nicht rausgedacht habe.
Das wäre so ein schönes Schlusswort gewesen. Nein, ich glaub dir das ja komplett. Ich meine, du hast jetzt gerade den Wahnsinnsvorteil, dass du mir mit deiner recherchierten Episode ganz gut abholen hast können.
Ja, das freut mich.
Und deswegen gebe ich dir jetzt auch, ich gebe dir
den Credit.
Ich gebe dir das jetzt.
Danke.
Ich glaube dir das.
Ja, liebe Nachtschwärmer, ich hoffe, ihr glaubt mir auch. Seid auf meiner Seite.
Das sind sie sowieso.
Keine
Abstimmung.
Nein, wir machen keine Abstimmung. Aber irgendwann in ferner Zukunft müssen wir schon mal so eine Abstimmung machen bei unseren NachtschwärmerInnen, ob mehr so Team Sebi oder mehr Team Tom hören. Das würde mich schon interessieren.
Ja, dann hau raus einen Sticker.
Nein, jetzt noch nicht. Das machen wir irgendwann später in der Zukunft.
Aber es gibt auch schon, es gibt sicherlich mehrere, aber es gibt auch schon aus meinem Freundeskreis den ein oder anderen Skeptiker oder Skeptikerin, die treue Hörer sind von uns.
Bekommen wir auch oft in den Nachrichten, dass wir doch einige abholen, die jetzt dem okkulten, mysteriösen eigentlich nicht so zugetan sind.
Voll.
Und damit?
Weil sie uns so cute finden.
Und damit enden wir diesen Podcast, weil wir so cute sind.
Danke, Sebi. Danke an euch da draußen. Dickes Pussy. Und ja, in diesem Sinne, schlaft's gut.
würde ich auch sagen, wir hören uns bald wieder. Vielleicht mit dieser Folge, die ich jetzt schon so oft angeteasert habe. Habt einen schönen Tag und wir freuen uns auf Nachrichten und Ähnliches.
Pussy, pussy.
Und wir blasen die Chakrakerze aus, Tommy.